Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei Ihnen sein kann und ich darf Ihnen zugleich herzliche Grüße von der Brüdergemeinde Wilhelmsdorf und von den Zieglerschen Anstalten überbringen. Ich bin im Laufe der letzten Jahrzehnte an vielen Orten Schwestern und Brüder von Krishona begegnet und es ist mir eine große Freude, dass ich nun heute an diesem Zweig am Baum der Gemeinde selber sein kann, der Ursprung so vielfältiger Dienste ist. Ja, ich soll Ihnen zunächst kurz berichten von Wilhelmsdorf und seinem Beginn. Sie wissen vielleicht, dass sobald nach dem Ende der Napoleonischen Kriege, als in Deutschland doch Rationalismus und Liberalismus die Kirchen beherrschte, Brüder insbesondere von der Schwäbischen Alb, aber auch sonst von Württemberg in großer Zahl ausgewandert sind. Es gab ja damals die Einheit von Thron und Altar, das heißt der König war gleichzeitig oberster Landesbischof und der hatte damals den Gläubigen, die im Pietismus groß geworden waren und zum Glauben gekommen waren, verboten, in ihren Häusern zusammenzukommen, um ihre Stunden abzuhalten. Er hielt das für gefährlich. Sie durften sich nur in Kirchen treffen und wenn schon in einem Privathaus, dann sollten sie nur in Gegenwart eines Pfarrers reden, und sie durften auch nichts über ihre persönlichen Erfahrungen sagen, sondern nur über das Objektive etwas miteinander reden. Und da wollten sich nun viele nicht in dieses Zwangsjoch fügen und von dort her kam es zu diesen großen Auswanderungsbewegungen nach Russland, dann die Wolga und nach Siebenbürgen, ins Banat und sonst wohin. Und dann wurde es dem König doch etwas zu viel. Er wollte diese große Auswanderungsbewegung stoppen und hat dann auf Vorschlag des Notars Hoffmann von Korntal erst dort die Einrichtung einer Brüdergemeinde genehmigt. Das heißt, die Brüder durften sich ihre eigene kirchenrechtliche Verfassung geben, waren sonst brave Untertanen, waren aber dem Kirchenregiment entzogen. Brüder Vollversammlung war das oberste Organ. Sie durften sich einen Pfarrer wählen, der auch nicht Theologie studiert hatte, irgendeinen Bruder, den sie für geistlich bevollmächtigt hielten. Und nachdem Korntal voll war, hat der König, dem zugetragen worden war, dass einige der Brüder von der steinigen Schwäbischen Alb nach Korntal gekommen wären, weil es dort bessere Böden, fruchtbare Böden gegeben hätte, angeblich. Soll also gesagt haben, er wollte bei der zweiten Gründung dann dafür sorgen, dass Bequemlichkeit nicht das ausschlaggebende Motiv sein könnte. Das heißt, er hat gesagt, die Genehmigung zur zweiten Ansiedlung wird nur gegeben, wenn mit dieser Ansiedlung ein nationalökonomischer Zweck verfolgt wird. Und diesen Zweck sah er in der Trockenlegung eines Sumpfes und er hat dann die Brüder verpflichtet, in Wilhelmsdorf auf einer kleinen sogenannten Hartlandinsel, das ist also dann normaler Mineralboden, von wenigen Hektar sich anzusiedeln und das ringsum groß vorhandene Moor zu entwässern. Die Brüder haben das getan, haben dann als erstes nach ein paar primitiven Hütten ihre Kirche gebaut in der Mitte des Ortes. Die vier Straßen führen von Norden, Süden, Westen, Osten genau auf ihrem Betsaal zu, der also an sich so einen ähnlichen Charakter hat wie dieser schöne Halle hier. Und schlicht und schmucklos, wie es dem Pietismus entspricht. Und obwohl hier also viel Früchte natürlich diesen Raum zehren und die Blumen, aber ohne Gemälde und sonstigen Zierat, Und dann haben sich die Brüder also dran gemacht, das Moor zu entwässern. Das fiel ihnen nicht leicht, sie haben vom Moorbau nichts verstanden. Und sie hatten dann auch viele Missernten. Der Boden war gar nicht so fruchtbar, wie man ursprünglich gedacht hat. Und außerdem gab es Nachtfröste in jedem Monat des Jahres, also auch im Juli und August, dass ihnen oft die Ernte völlig erfroren ist. Es hat sich dann herausgestellt, dass der Boden eigentlich zu nichts anderem als zur Viehweide oder zur Graswirtschaft, Milchwirtschaft taugt. Ernten waren dort keine zu gewinnen, keine nennenswerten, auch nicht von Kartoffeln. Und da hat man aber lange gebraucht, bis man das gemerkt hat. Und zur Krise kam es dann 1846, 48. Sie wissen, dass Bengel für diese Zeit dann die Wiederkunft Jesu vorausgesagt hatte. Und bis dorthin hat man noch so durchgehalten. Die Brüder haben ja ihren Sonntagsrock mit auf das Feld genommen und haben am Ostende ihrer Äcker dann diesen Sonntagsrock abgelegt, weil von Osten her der Herr ja wiederkommen wird. Und sie waren in dieser Naherwartung und dieser Naherwartung war es sicher auch mit zuzuschreiben, dass sie die Zeit nützen wollten, solange es Tag war. Und sie haben dann bereits 1836, als die Armut schon ziemlich groß war, die mitgebrachten Güter weithin verzehrt waren. Man hatte ja solch ein christliches Gemeineigentum, also einen christlichen Kommunismus. Es gab keinen Privatbesitz, hat sich übrigens nicht bewährt, mindestens in Wilhelmsdorf. Sonst wo scheinbar auch nicht sehr. Hat man dann die erste Anstalt für Gehörlose gegründet. Man war damals sozial sehr fortschrittlich aus seinem Glauben heraus. Er hat also viele Aufgaben wahrgenommen, wie hier ja von Spittler das auch geschehen ist, die der Staat noch längst nicht angegriffen, viel weniger gesehen hat. Ja, und dann kam eine ganze Reihe von Einrichtungen dazu, für strafentlassene Frauen und ein großes Gymnasium für Schüler und heute Anstalten für mehrfach behinderte Kinder und eine große Schule für Arbeitserzieher und Heilerziehungspfleger und Wirtschafterinnen und so weiter. Und um die Jahrhundertwende herum entstand dann auch der Zweig für die Abhängigkeitskranken, für die Suchtkranken, für die Trinker, wie man damals sagte. Die wurden ja damals von Staats wegen alle eingesperrt. Und Johannes Ziegler hat damals gesagt, so kann man das nicht weitermachen. Wir haben als Christen deine Verantwortung. Und er hat dann unter Aufnahme großer Schulden irgendeinen Hof gekauft. Unsere Väter waren da sehr mutig und hat dort dann 8 Kilometer von Wilhelmsdorf entfernt in der Haslachmühle die erste Trinkerrettungsanstalt in Württemberg eröffnet. Und die Fachkrankenhäuser Rinkenhof und Höchsten, heute hat man da also vornehmere Bezeichnungen dafür, obwohl wir uns an der Sache nicht sehr unterscheiden von diesen Anfängen, sind wir nun Erben gewissermaßen dieser Auftragsnehmer und versuchen heute dort diesen den Brüdern schon damals aufgetragenen Dienst zu tun. Im Übrigen, das Wort von Bruder Haas hat mich daran erinnert, dass das in ganz ähnlicher Weise geschieht, wie das etwa Spittler gesehen hat mit seiner freiwilligen Zwangsanstalt. Gestern Nachmittag im Unterricht haben mich unsere Patienten gefragt, ich hielt da noch Unterricht, bevor ich hier hinwegfuhr, warum sie eigentlich zu so christlichen Wochen gezwungen würden. Wir haben zwischendurch immer wieder so eine Art Evangelisationswoche, wo wir irgendjemanden von außen bitten, uns eine Woche lang einen Dienst zu tun. Wir halten auch hausintern Gottesdienste ab und natürlich tägliche Andacht, die es beim Frühstück gibt, heimtückischerweise, damit uns keiner entlaufen kann. Wenn er Frühstück will, dann muss er sich auch die Andacht anhören. Und dann gibt es noch Gruppen, die obligatorisch sind, dann in der zweiten Behandlungshälfte, wo wir also das Evangelium in Gruppen zu 10 mit unseren Männern und Frauen durchbesprechen. Wo wir ganz vorne anfangen, bei all ihren Bedenken und Schwierigkeiten, die sie dann äußern dürfen. Und wo wir dann versuchen, den Weg des Evangeliums erst theoretisch mit ihnen zu gehen. Also gewissermaßen anzufangen, zum Beispiel bei der Diagnose Gottes. Sie sind ja dann sehr interessiert, wenn sie merken, da kann man offen reden und fragen, ja, gibt es eigentlich überhaupt was? Was gibt es denn? Was hat unser Leben für einen Sinn? Und warum, wenn es Gott gibt, wenn dies ein Gott der Liebe ist, wie die Bibel sagt, lässt er dann dies alles zu auf der Welt? Sie kennen ja diese Fragen. Und warum versteckt er sich eigentlich? Wir haben so oft gebetet, wir haben ihn gesucht, aber der lässt sich gar nicht finden, der antwortet nicht. Wir haben nichts von ihm gemerkt, er ist uns nicht erschienen. Und wenn der wirklich ein liebender Vater ist, wie kann der sich eigentlich so verstecken? Warum steht er uns dann nicht viel rascher und schneller zur Verfügung? Und wo kommt überhaupt das Böse her? Wenn Gott doch alles geschaffen hat, dann muss er auch den Teufel geschaffen haben, die Schlange im Paradies. Und wenn er es gut mit uns gemeint hat, warum setzt er uns dann das Böse vor die Nase? Und dann ist er doch eigentlich selber schuld an all dem, was auf der Welt entsteht. Warum macht er mich dann dafür verantwortlich? Und solche Fragen werden dann geäußert. Und dann wird es also recht spannend. Und dann fangen wir also an. Nun gut, es ist unsere Perspektive von Gott. Und nun fragen wir uns mal, was er denn für eine Perspektive von uns hat. Wie also seine Diagnose aussieht, nicht? Und seine Diagnose ist dann, dass wir tot sind. Jesus sagt, lasst die Toten ihre Toten begraben. Oder Paulus, Epheser 2, tot, als wir wart ihr in Sünden und Übertretungen. Und das geht ihnen dann zunächst nicht so ganz gut ein. Aber es erklärt dann vieles. Ein Toter sieht nichts, hört nichts, fühlt nichts. Wie will ein Toter was von Gott wahrnehmen? Das liegt also nicht an Gott, dass er nichts bemerkt, sondern es liegt an seinem eigenen Zustand. Und das ist dann so der erste Groschen, der bei manchen fällt, aha, und daraus ergibt sich, wenn ich lebendig werden würde, dann würde ich ja sehr wohl was von Gott merken. Und dann ist die Frage, wie kann ich denn lebendig werden? Nun ja, und dann lesen wir verschiedene Texte des Neuen Testaments und das Ziel ist dann eine Beichte und Lebensübergabe, was in der Regel ein, zwei, so kommt auch mal drei von diesen zehn dann tun und bei ein paar kommt es dann zwei, drei Jahre später, die sagen dann, aha, jetzt ist es erst deutlich, was wir damals gehört haben. Und bei welchen, also, die bleiben dann in der Ablehnung. Bei vielen, die Kosten sind ihnen zu hoch, sagen sie. Die spüren schon was von der Realität, die sagen, ich will es jetzt nicht so genau wissen, ob es Gott wirklich gibt oder nicht. Ich will lieber im Suchen bleiben, das Finden wäre mir zu gefährlich. Nicht wahr, diese Thesen kennen wir ja, die sind uns nicht so ganz unbekannt. Und wenn man dann fragt, warum, sagen sie, ja, die Kosten, die Auflagen, die er macht, nicht wahr? Sie wissen noch gar nicht viel, aber sie spüren das sehr genau, dass ihr Leben dann nicht mehr so weitergehen könnte wie bisher. Und sie sagen, das ist mir im Moment noch zu riskant, mich darauf einzulassen, wenn ich alt bin vielleicht, nicht? Ja, und an dieser Stelle habe ich also gestern Nachmittag dann dasselbe gesagt wie Spittler. Ich habe ihnen gesagt, wissen Sie, wenn Sie in irgendein Krankenhaus gehen, und wir nennen uns ja auch Klinik, dann ist es ja ganz klar, da wird Ihnen vorgeschrieben, am Morgen kriegen Sie nicht mehr zu essen und dann müssen Sie 14 Tage im Bett liegen bleiben und dann wird Ihnen irgendwann der Bauch aufgeschnitten und dann passiert mit Ihnen dieses oder jenes. Und wenn Sie nun sagen, lieber Doktor, also damit bin ich nicht einverstanden, mein Frühstücksei will ich behalten und mittags brauche ich meine Grütze und grünen Salat und im Bett liegen kann ich auch nicht vertragen. Ich will spazieren gehen jeden Tag eine Stunde und so weiter, was wird Ihnen widerfahren? Nun, die Patienten haben geantwortet, wir würden nach Hause geschickt werden. Und ich sage, dann sehen Sie, genau das widerfährt Ihnen hier auch. Wir haben hier ein ganz bestimmtes Konzept und Sie sind völlig freiwillig hierher gekommen. Und es steht Ihnen frei, jeden Tag auch zu gehen. Nur wenn Sie hier bleiben, dann ist unser Therapiekonzept für Sie verbindlich. Und das beinhaltet nun, dass wir gemeinsam nachdenken über Sinn und Ziel unseres Lebens. Das ist mit der Suchtkrankheit verbunden, dass man den Sinn seines Lebens verliert. Dass man sagt, mein Leben hat eh keinen Sinn. Ich kann ja tun, was ich will. Deshalb ist es auch egal, ob ich mich zu Tode trinke oder zu Tode fixe. Darauf kommt es nicht an. Und deswegen gehört zu einer modernen Therapie dass wir an dieser Stelle sie nicht in der Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit drin lassen. Da würden wir ihnen aber schuldig bleiben. Und deshalb müssen wir ihnen Angebote machen. Wir können ihnen diesen Sinn nicht aufoktroyieren. Und wir fragen auch nachher nicht, haben sie jetzt ein bestimmtes Glaubensbekenntnis angenommen, sonst werden sie weggeschickt. So nicht. Aber wir machen ihnen ein eindeutiges Angebot, auf das sie einsteigen können, wenn sie wollen, wenn sie bereit sind. Und wer das nicht möchte, der muss schon das Konzept im Ganzen ablehnen. Aber freistellen können wir in die Auseinandersetzung mit diesen Dingen nicht. Da würden wir ihnen, wie gesagt, wesentlich schuldig bleiben. Ja, und insofern fühlen wir uns auch heute noch mit den Vätern sehr verbunden und ihrem Gedankengut. Ich habe den Eindruck, wir haben ganz genau denselben Ansatz. Der hat sich im Prinzip nicht verändert. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann, auch deshalb, weil innerhalb des Leibes Jesu Christi, glaube ich, so ein Blutaustausch immer wieder notwendig ist. Der geschieht etwa dadurch, dass Herr Dr. Stöckle seit vielen Jahren zu uns nach Wilhelmsdorf kommt, auch Mitglied unserer Mitgliederversammlung ist, unseres tragenden Kreises, Trägerkreises, und uns gerade in unseren Fachkliniken schon viel gute Dienste getan hat, Vorträge gehalten hat, mit seinem guten Rat uns gedient hat. Und ich denke nun, dass wir hier ihnen nur einen ihnen längst schuldigen Dienst tun, wenn ich versuche, einiges beizutragen aus dem, was wir an Erfahrungen gewonnen haben, was uns da geschenkt worden ist bei unseren 200 Patienten. Diese 200 Patienten setzen sich also zusammen, knapp zur Hälfte aus Frauen und aus Alkoholkranken, Medikamentenabhängigen und Drogenabhängigen, einschließlich solcher modernen Formen, wie Essbrechsucht, Magersucht und anderem, was wir also nicht nur bei Frauen, sondern jetzt auch bei Männern finden. Sie werden in ihrer Seelsorge häufig diesen Problemen begegnen. Das erhält allein schon aus den Zahlen. Wir haben in der Bundesrepublik 2 Millionen Alkoholkranke und 7 bis 9 Millionen ernsthaft Gefährdete nach Mitteilung der deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren. 600.000 sollen völlig ohne jede Hoffnung sein. Bei denen ist angeblich mit einer Therapie nichts mehr zu machen. Und tatsächlich ist es ja so, wir erfahren etwa auf den inneren Abteilungen der großen Krankenhäuser, dass dort viele Alkoholkranke zwar jedes Jahr einmal zur Entgiftung kommen, aber wenn sie dann 20, 25 Mal aufgenommen worden sind zur Entgiftung, dann ist es halt irgendwann aus. Dann ist ihre Leberzirrhose so weit vorgeschritten oder irgendeine andere Erkrankung, dass ihnen nicht mehr zu helfen ist. Es ist eine sehr große Zahl von Menschen, die jährlich an ihrem Alkoholismus stirbt, ohne dass ihnen geholfen werden kann. Und das ist ein großer Jammer. Aber diese Menschen schaffen es nicht, die Tatsache ihrer Suchtkrankheit zuzugeben, sich dazu zu stellen. Das wäre für sie eine zu große Kränkung. Und Sie sehen, darauf werden wir nachher noch zu sprechen kommen müssen, dass das eines der entscheidendsten Hindernisse ist, sich helfen zu lassen. Und deshalb ist es auch für den Seelsorger bedeutsam, auf diesen Punkt eingehen zu können. Um noch ein paar Zahlen zu nennen, ernsthaft gefährdet sind in der Bundesrepublik 14% der Männer Alkohol, im Blick auf Alkoholismus gefährdet. Das heißt also, jeder 7. Mann, nun wenn Sie die Alkoholkranken dazu nehmen, hat jeder 6. Mann in der Bundesrepublik ein ernsthaftes Alkoholproblem. Und 5% der Frauen, das heißt jede 20. Frau, bedarf an dieser Stelle mindestens der Hilfe. Dazu haben wir dann also mindestens 500.000 Medikamentenabhängige. Medikamentenabhängigkeit ist besonders bei Frauen verbreitet. Und haben mindestens 60.000 Drogenabhängige. Und wir sehen, Alkoholismus ist bei weitem auch zahlenmäßig das größte Problem. Nun, es geht für uns als Seelsorger beim Alkoholismus nicht nur um diese Erkrankung selbst, sondern es geht gleichzeitig auch darum, dass der Suchtkranke der Prototyp des Menschen unserer Zeit ist. Ein bedeutender Philosoph unserer Tage hat gesagt, wir leben heute im Zeitalter der Sucht. Und von daher kann man heute Erkenntnisse über den Menschen unserer Tage gerade auch am Süchtigen gewinnen. Ich denke, dass es heute und morgen dann noch deutlich wird. Nun zum Thema noch zwei Vorbemerkungen. Ich möchte Ihnen möglichst wenige graue Theorien bringen, sondern ich würde Sie gerne etwas hineinnehmen in die Praxis unseres Dienstes, in das Erleben und Verhalten der Abhängigen. Das wird uns heute und morgen immer wieder bewegen, diese Frage, uns hineinzudenken in die Welt dessen, der uns da als Seelsorgekind gegenüber sitzt, um ihn zu verstehen, um zu begreifen, wer er ist, wie sich die Welt aus seiner Haut aus ansieht, wie er sie erlebt und wie er deshalb reagiert. Um damit für ihren seelsorgerlichen Dienst, für ihren Umgang mit den Suchtkranken möglichst praktische Hilfen zu geben, die sie unmittelbar dann auch umsetzen können. Zum Zweiten werden wir dabei einige Fragen berühren, die so im Hintergrund auftauchen, die uns heute ja gerade auch in der Gemeinde immer wieder bewegen. Also erstens etwa die Frage, warum kann eigentlich Süchtigen, Alkoholikern, Drogenabhängigen nicht allein durch den Glauben geholfen werden? Weshalb braucht man da so eine Fachklinik, die da alle möglichen Fachkenntnisse auch noch einbringt? Würde es nicht genügen, wenn wir ein Seelsorgeheim hätten? Das würde dann vielleicht nicht finanziert durch Leistungsträger, aber es wäre doch die viel direktere Hilfe. Oder die andere Frage, die damit in Zusammenhang steht, die auch immer wieder an uns gestellt wird, wie können eigentlich Gläubige suchtkrank werden? Ich war, dass wir bei uns ungläubige Gemeindeglieder oder Theologen haben, das ist jedermann von uns verständlich. Wir hatten vor einiger Zeit, Frühjahr dieses Jahres, einen Theologen der Württembergischen Landeskirche bei uns, der heute wieder auf der Kanzel steht. Und da haben wir die Patienten in einer dieser Gruppen, wo wir uns über Glaubensfragen unterhalten, als erstes von dessen Einstellung berichtet. Mir hatte er das vorher nicht gesagt. Sie haben gesagt, ja, aber was Sie uns da sagen, das kann doch nicht so ganz stimmen. Wir haben doch da bei uns einen Pfarrer und der sagt, ach, das mit dem lieben Gott, das sei alles ein Schwindel. Der sagt, er sei Atheist. Und es hat sich nachher herausgestellt, ich habe ihn selber in dieser Gruppe gehabt, nun, da hat er sich zurückgehalten, aber er ist dabei geblieben, er hat mir das dann auch ausführlich erzählt. Er sagt nun, er sei in der Nachkriegszeit zum Theologiestudium gekommen, mit der Dumme zur Ohrfeige, und nun sei er halt nachher dabei geblieben, schließlich sei das jetzt so sein Beruf gewesen. Theologisch sei es ein bisschen schwierig für ihn gewesen und er hätte sich erst so an der historisch-kritischen Theologie festgehalten, aber dann hätte er gemerkt nach ein paar Jahren, dass man damit auch nicht leben könne, das wird es auch nicht bringen. Und dann sei er schlicht zum Atheismus gekommen. Und jetzt steht er jeden Sonntag auf einer württembergischen Kanzel und hält Predigten. Wie er das macht, ist mir auch nicht so ganz klar, aber uns allen ist deutlich, warum der Mann ein Alkoholiker geworden ist, nicht wahr? Jeden Tag eine Fassade aufrechterhalten, die von innen her nicht begründet ist, wo man immer nur so eine Schau abziehen muss, ist ja sicher eine grausame Geschichte. Aber wie ist das denn bei den Diakonissen, die wir in nicht kleiner Zahl immer wieder bei uns haben? Wie ist das bei den gläubigen Gemeindegliedern oder bei den gläubigen Pfarrern, die wir bei uns haben? Nun, wir wollen später diese Frage noch berühren. Ja, nun zum Alkoholismus selbst. Ich habe den Eindruck, jetzt will ich wieder aus der Perspektive des Ganzen reden, nicht nur von der Gemeinde her gesehen, sondern von unserer Gesamtgesellschaft her, dass es sich beim Alkoholismus um die bekannteste unbekannte Krankheit handelt. Merkwürdiger Widerspruch, der auch davon her etwas beleuchtet wird, dass während der letzten Jahre über das Gebiet Abhängigkeit und Sucht geradezu eine Welle von Informationsveranstaltungen über uns hinweggegangen ist, unzählige Zeitungsartikel, Fernsehfilme, Fernsehreportagen, Hörfunkreportagen, Reden, Ansprachen, wissenschaftliche Vorträge und so weiter. Und diese Flut von Informationen hat so gut wie nichts bewirkt. Die Unkenntnis in der Öffentlichkeit über das Phänomen Suchtabhängigkeit, Alkoholismus ist nach wie vor unverändert, fast gleich. Und das ist ja eine Frage, die uns bewegt, woher kommt das denn? Wie ist das zu erklären? Nun, ich denke damit, dass jeder Mann in unserer Gesellschaft, das geht bis weit hinein in unsere christlichen Gemeinden, ja bereits eine Vorstellung hat über das, was Alkoholismus und Sucht ist. Darüber braucht man gar nicht mehr informiert werden. Wenn man etwa diesen modernen Begriff hört, Alkoholismus ist Krankheit, nun sagen Sie das mal in Basel jemandem auf der Straße, mit dem Sie ins Gespräch kommen, ich denke, dass Sie ihm nicht mehr als ein müdes Lächeln entlocken. Naja, das weiß doch jeder. Alkoholismus, wenn einer zu viel trinkt, was ist das? Nun schlicht gesagt eine Lumperei, oder? Das Trinken ist also mindestens, ich weiß es nicht ganz genau, wie es in der Schweiz ist, ich nehme aber an, nicht sehr viel anders wie in der Bundesrepublik, bei uns normal. Es gibt überhaupt keinen gesellschaftlichen Anlass, bei dem nicht Alkohol in Mengen getrunken wird. Also, was wollen Sie nehmen? Hochzeit oder Kindstaufe oder Beerdigung oder Fußballsieg oder Fußballniederlage oder Geschäftsabschluss oder Geburtstag oder Silvesterfeier. Kennen Sie irgendeinen Anlass, der in unseren Gesellschaften nicht kräftig begossen werden muss? Läuft irgendetwas ohne Alkohol? Aber gewiss doch nicht. Im Gegenteil, dort, wo Sie etwa nichts zu trinken kriegen, meine Frau und ich probieren das seit über 25 Jahren aus, seitdem wir in dieser Tätigkeit sind, dort ernten Sie also nicht selten höchst erstaunten Augenaufschlag und große Bewunderung. Wie gibt's denn sowas? Vor einiger Zeit hat mir der Vertreter einer großen Zeitung aus München angerufen und hat gesagt, er wollte also eine extra Reportage bringen seiner Zeitung und wir würden uns doch dann zu einem Glas Wein mal zusammensetzen können bei mir, damit er dann mal so interna erfahren könnte, eine gute Reportage machen könnte. Und gut, ich habe den Empfang in der Wohnung, habe ihm gleich am Anfang erklärt, warum er bei mir kein Glas Wein kriegen kann. Der Mann hat es nicht verstanden und der war den ganzen Abend sichtlich aufs Trockene gesetzt. Er kam also überhaupt nicht richtig in Fahrt. Und er hat sicher auch keine gute Reportage geschrieben, er hat die mir nicht geschickt. Und ich hatte den Eindruck, der Mann hat selbst ein Problem an dieser Stelle. Und das ist es. Dieser Bundesbürger, der alle Abstinenten für komische Sektierer hält, das ist nach einer Umfrage bestätigt. Der Bundesbürger meint, ein normaler Mensch trinkt. Wer nicht trinkt, ist verdächtig. Mit dem stimmt was nicht, nicht? Und der selbstverständlich auch die Meinung hat, dass man da mal, nun, wie sagt man bei uns, einen drauf machen kann. Also, bei der Betriebsfeier oder Geburtstagsfeier ist es doch erlaubt, einen über den Durst zu trinken, auch zwei, drei über den Durst. Oder bei den Soldaten oder bei den Schülern oder im Kollegenkreis oder so. Selbstverständlich. Nur muss man wissen, wann man genug hat, nicht wahr? Und wann man dann mit halbwegs klarem Kopf erscheinen muss, zum Beispiel am Montagmorgen bei der Arbeit, nicht? Dann muss man einigermaßen wieder nüchtern sein, ein bisschen Kopfschmerz ist noch erlaubt, aber einigermaßen muss man da wieder gerade gehen können. Und dann ist alles okay. Nur wenn einer das nicht weiß und dann etwa bei der Arbeit betrunken erscheint, dann ist es schlecht. Und wenn er von vornherein schon zum Sportverein oder dem Gesangverein angetrunken kommt, dann distanziert man sich von ihm. Denn die einen sind anständige Trinker und die anderen sind unanständige Trinker. Und mit den Unanständigen, die also nicht wissen, wann man genug hat, mit denen will man nichts zu tun haben. Die sind amoralisch, die werden in eine Ecke geschoben, die werden geächtet. Das finden wir durchweg. Und angesichts dieses klaren Schwarz-Weiß-Schemas benötigt man doch keine Information. Warum soll ich mir jetzt einen noch langen Radiovortrag anhören? Da kann ich nur noch dazu lächeln, nicht wahr? Ich weiß doch Bescheid, wie das ist. Und so finden Sie diese Einstellung bis weit hinein in den Kreis der sogenannten Fachleute verbreitet. Also auch bei den Hausärzten weithin, die auch nicht selten ein Alkoholproblem haben. Und deswegen häufig kein Verständnis an dieser Stelle. Wir erleben das oft bei unseren Patienten. Und bis weit hinein geht das in die christliche Gemeinde. Und von dort her haben es Diakonissen zumal ganz besonders schwer, sich zu ihrer Sucht zu stellen und zu einer Behandlung zu kommen. Weil sie oft genug auch in ihren eigenen Häusern dann geächtet sind. Sie haben den Eindruck, das dürfte dir doch auf gar keinen Fall passieren. Eigentlich bist du völlig unmöglich, nicht? Ja, ich habe da vor Jahren mal einen Besuch gemacht bei einem hohen Medizinalbeamten. Wir sprachen dann über die Finanzierung der Hilfeleistung für besonders bedürftige Gruppen, unter anderem auch für Alkoholiker. Und dann sagte er mir, naja, das ist ja ganz recht, was Sie mir sagen, aber Sie müssen mir doch zugeben, dass unser knappes Geld für diejenigen, die ihre Krankheit nicht selbst verschuldet haben, notwendiger und angebrachter ist. Sehen Sie, das ist es. Die selbstverschuldete Krankheit. Das ist das, was an normaler Vorstellung nicht nur draußen in der Gesellschaft, sondern auch in der Gemeinde da ist. Der ist selber schuld. Wie kann der nur ein Trinker werden? Und von daher wird unser Stab über ihn gebrochen. Man weiß doch, wann man genug hat und wann man aufhören muss. Wir haben ja nichts gegen ein Gläschen. Ja, und das hat nun seine sehr fatalen Auswirkungen. Aber ehe wir darüber weitersprechen, möchte ich jetzt zunächst über diese Krankheit Alkoholismus was sagen. Sie wissen darüber vielleicht selber schon Bescheid, aber ich will trotzdem von vorne anfangen, weil ich nicht ohne weiteres damit rechnen kann, dass Sie alle informiert sind. Ich glaube, wenn wir uns fragen, wie sieht denn diese Krankheit aus? Was soll das denn nun sein? Ist es mehr als ein schönes Mäntelchen, das man diesem Süchtigen umhängt? Dann müssen wir uns zunächst mal fragen, wie fängt denn diese Krankheit an? Wie geht's denn da los? Und tatsächlich ist das schon eine ganz entscheidende Sache, die diese Krankheit kennzeichnet. Wissenschaftlich, wir wissen noch gar nicht so sehr lange wissenschaftliche Bescheid darüber, das ist auch wieder typisch. Wir haben eben gemeint, wir wissen Bescheid und deshalb haben wir das Phänomen gar nicht näher untersucht. Erst Mitte der 50er Jahre hat die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen einen Forschungsauftrag erteilt an diesen bekannten amerikanischen Professor Jelinek mit einer Gruppe anderer Forscher, den Dingen auf die Spur zu kommen. Und der Jelinek hat sich einfach mal das naheliegende Verfahren zunutze gemacht, auf das bis dahin nur noch niemand gekommen war, Alkoholiker selbst zu befragen. Der hat erst 15.000 Angehörige der sogenannten AA, der anonymen Alkoholiker in Amerika, befragt und später nochmal 3.000 und hat daraus ganz neue Erkenntnisse gewonnen. Hat sich nicht wie bisher die Wissenschaft immer nur aufgehalten mit dem Studium der Intoxikationsfolgen, der Vergiftungsfolgen. Und Jelinek kam also nun zu der Erkenntnis, dass diese Krankheit entzogen einen heimlichen Beginn hat. Das heißt, keiner merkt es, weder der Betroffene selbst noch die anderen, die in der gleichen Familie leben oder die als Kollegen ihn umgeben oder als Mitgemeindeglieder. Nun, was heißt das? Das heißt, dass das Trinken zunächst mal völlig unauffällig ist, obwohl es bereits streng genommen Diagnostisch vom Fachmann her die Zeichen der Krankheit trägt. Nun, wie ist das? Wählen wir ein Beispiel. Das ist ein junger Mann, der geheiratet hat und der zur Schwiegermutter in die Wohnung gezogen ist. Und die Frau Schwiegermutter, die den Schwiegersohn sowieso etwas kritisch angesehen hat von vornherein, sie hätte ihrer Tochter einen anderen Ehemann gewünscht, der mehr Qualitäten mitgebracht hätte, die findet nun allerhand auszusetzen an dem jungen Mann. Also sie weiß, wie er die Gabel besser halten sollte und sie weiß, wie er mit seiner Frau reden müsste und später, wie er die Kinder erziehen sollte und sie weiß, wann er sich räuspern dürfte und wann nicht und vieles andere mehr. Und so allmählich entspinnt sich da ein Kleinkrieg zwischen den beiden. Der junge Mann ist unerhört gespannt gegenüber Frau Schwiegermutter. Und allmählich wachsen seine Aggressionen so sehr an, dass er ihr morgens schon nicht begegnen kann, ohne das Gefühl zu haben, er würde beinahe platzen. Er kriegt schon einen ganz roten Kopf. Und jetzt entdeckt er eines Tages, wenn ich dann morgens noch zum Frühstück zwei Fläschchen Bier trinke, der kann ich ja morgens auf dem Flur begegnen, ganz ohne große Aggression. Dann bin ich ganz entspannt. Kann ich freundlich guten Morgen, liebe Schwiegermutti, sagen. Und dann berührt mich das Problem gar nicht groß. Und bei einem anderen, nun nehmen wir einen Staatsanwalt, wir haben auch eine ganze Reihe von Juristen schon bei uns gehabt, der jeden Morgen auf seinem Schreibtisch einen riesen Aktenberg vorfindet, der täglich wächst, wo er kaum mehr nachkommt und wo ihm angesichts dieses Aktenbergs der Mut entfällt, an diese Akten überhaupt ranzugehen, der entdeckt, wenn ich jetzt morgens zwei Gläschen Cognac trinke, bekomme ich einem plötzlich Schwung und Mut, meinen Aktenberg anzupacken. Und es geht mir so von der Hand, dass ich also bis 10 Uhr schon 20% des Berges weg habe, nicht? Läuft wunderbar. Oder eine junge Dame, die irgendeine Prüfung vor sich hat, studiert gerade oder sowas und steht da unter Stress und Spannung, bekommt von ihrem Hausarzt, weil sie an Schlaflosigkeit leidet, an Schlafstörungen, die Empfehlung, ach, trinken Sie doch abends einfach ein bis zwei Fläschchen Bier. Das ist das beste natürliche Schlafmittel. Und siehe da, tatsächlich hilft ihr. Sie schläft wunderbar ein. Und ist am anderen Morgen erfrischt und gar nicht gestresst und frei für die weiteren Prüfungsvorbereitungen. Nun, Sie können die Beispiele unendlich fortsetzen. Irgendjemand, der quälende Erinnerungen hat an irgendwelche schwierigen Dinge, wo er sich vorbeibenommen hat oder wo er als deutscher Frontsoldat üble Dinge erlebt hat oder im KZ gequält wurde oder sonst irgendetwas. Auf jeden Fall mit relativ geringen Mengen Alkohol wird lästigen Symptomen Abfuhr geschaffen, werden diese Symptome verscheucht. Dem Betreffenden geht's besser, er bewältigt seine Arbeit besser, er kommt besser zurecht mit sich und anderen Menschen, er verliert quälende Zustände. Und ich möchte Sie fragen, wollten Sie all diesen Menschen das Fläschchen Bier, das Gläschen Cognac, das Viertel Wein verübeln? Wollten sie ihm sagen, du darfst das nicht, du begibst dich jetzt auf einen gefährlichen Weg, du bist krank? Natürlich kann das gar keiner von uns, denn wir würden gar nicht ernst genommen werden, wenn wir das tun würden. Wenn wir das sagen würden, würde der Betreffende sich an die Stirne tippen und würde sagen, du bist nicht normal. Ich tue doch gar nichts, als was alle anderen auch tun. Warum soll denn das böse sein? Sein Trinken ist ja, ich wiederhole es, weder der Menge nach, noch der Zeit nach, noch der Häufigkeit nach, auffällig, in gar keiner Weise. Und wir müssen doch ehrlicherweise sagen, dass also die meisten Menschen unserer Gesellschaft irgendwo so eine Art und Weise haben, sich durch ihren Tag zu mogeln. Nicht einer, der hat dann so kritische Zustände um die Mittagszeit, dann braucht er halt 2 Tässchen Bohnenkaffee. Und einer fühlt sich seelisch schlecht, dann isst er 2 Stückchen Sahnetorte oder eine Tafel Schokolade. Und wieder ein anderer, der macht seinen Kopfstand morgens oder seinen 2000 Meter Dauerlauf und meint, ohne das käme er nicht durch den Tag. Und ein anderes Rohkostler. Und jeder hat so seine Mode, wie er sich durchmogelt. Und warum wollen Sie dem jetzt gerade sein Gläschen Wein verübeln? Sie sehen, heimlicher Beginn. Man kann das nicht registrieren. Wenn Sie sich nämlich kurz fragen, als Fachleute, als Seelsorger, wo ist denn dann das Krankhafte, das Gefährliche? Dann liegt es dort, wenn jemand seine seelische Verfassung mit Hilfe eines psychotropen Stoffes, also eines seelisch wirksamen Mittels, ob das Alkohol ist oder Drogen sind, Medikamente sind, Koffein, Nikotin, also ist an sich gleichgültig, solch eines seelisch wirksamen Stoffs verändert, zum Besseren verändert, sich Entlastung verschafft, Erleichterung, das ist immer gefährlich. Das ist immer der Weg in die Sucht und die Abhängigkeit. Aber das kann der Betreffende ja nicht wissen. Woher soll er es denn wissen? Er weiß nicht, dass Alkohol, wie Jelinek ihm gesagt hat, ein größeres Maß an befriedigender Erleichterung verschafft, als das bei anderen der Fall ist. Er weiß ja nur, wie Alkohol bei ihm wirkt, wie Alkohol bei anderen wirkt. Woher soll er denn das wissen? Insofern hält er sich für gesellschaftskonform, für normal, für üblich, auch wenn er das längst schon nicht mehr ist. Ja, nun kann ich Ihnen nicht alle diese Symptome da aufzählen, die es da gibt. Will ich auch nicht tun, will Ihnen nur so ein paar markante Punkte nennen. Er trinkt also zunächst ohne Schuldgefühle, Bewusstsein ganz normal zu sein. Und erst im Verlauf von, nun beim erwachsenen Mann, bei Jugendlichen, bei Frauen kann das rascher gehen, von 5, 6, 7 Jahren kommt es dann dahin, dass kritischere Zustände auftreten. Das ist dann auch die sogenannte kritische Phase des Alkoholismus. Die erste ist die voralkoholische Phase, dann kommt die sogenannte Protromalphase, die Vorläuferphase und dann die kritische Phase, endlich die chronische Phase. Die voralkoholische Phase dauert zwischen 6 Monaten und 2 Jahren und die Protromalphase 5 bis 6 Jahre. Und also erst beim erwachsenen Mann so 6, 7, 8, manchmal auch 10 Jahre nach Beginn dieses Erleichterungstrinkens kommt es dann zu einem auch nach außen hin auffälligen Symptom, nämlich zum sogenannten Verlust der Selbstkontrolle. Den müssen wir uns jetzt auch etwas näher ansehen. Der ist unter anderem auch juristisch bedeutsam. Ist auch in der Schweiz wohl so. Bei uns hat im Jahr 1968 das Deutsche Bundessozialgericht als oberste Instanz entschieden, dass sich bei Vorliegen des Selbstkontrollverlustes um ein Symptom handelt, um ein Krankheitsanzeichen für das Vorliegen einer Krankheit, für die Leistungsträger, also Rentenversicherungsträger oder Krankenkassen, Kosten übernehmen müssen. Also eine Krankheit im Sinne der Reichsversicherungsordnung bei uns. Nun, worum handelt es sich bei diesem Verlust der Selbstkontrolle? Es geht darum, dass jemand, wenn er angefangen hat zu trinken, hat den ersten Schluck genommen hat, die sogenannte Minimaldosis, er nicht mehr aufhören kann. Also nicht aufhören will, sondern nicht aufhören kann. Und das ist nun eine gewiss merkwürdige Geschichte. Denn wir alle verfügen normalerweise über das, was wir in den Mund hineinschieben. Also, wenn wir jetzt etwas näher beieinander sitzen würden, würde ich etwa einen der jüngeren Bibelschüler fragen, wie viele Stücke seines Lieblingsbratens er bei einer Hochzeit verzehren kann, wo er in einer günstigen Ecke platziert ist, sodass die übrigen Gäste nicht ohne weiteres mitsehen, wie viel er zu sich nimmt. Und wo er also mal ungeniert wirklich seinen Hunger hier stillen kann, weil die gefüllte Platte immer wieder an ihm vorbeigeht. Was meinen Sie, wie viele Stücke Braten kann er verzehren? Nun, ich würde schätzen, also 3 mindestens, oder? Vielleicht auch 4. Gut, einigen wir uns, er würde sagen 4. Dann würde ich fragen, und warum nicht 5? Dann würde er sagen, nun ja, ich habe da genug. Und dann würde ich sagen, na ja, aber genug heißt doch gewiss nicht, dass nicht noch mehr hineinginge, nicht? Also, wenn man ihm etwas sagte, du kriegst hier 1000 Mark zugunsten von mir aus des Missionswerks von St. Grishona, nicht? Dann würde er also gewiss ein 5., 6. und auch ein 7. Stück vertilgen können. An der Fassungskraft läge es gewiss nicht. Nun, er würde sich dafür vielleicht Magendrücken eintauschen oder sowas und müsse dafür vielleicht auf das Dessert verzichten, was vielleicht unangenehm wäre, aber um dieses guten Zwecks willens würde das ja wirklich gerne tun. Also wir haben alle die Fähigkeit zu bremsen und einzuhalten, obwohl noch mehr reingeht. Aber wir haben da unsere Gründe. Wir achten auf die schlanke Linie oder wollen nachts schlafen oder wir haben sonst einen Grund. Und eben dieses Bremsvermögen verliert der Alkoholkranke oder der Suchtkranke überhaupt im Blick auf sein Suchtmittel am Beginn dieser kritischen Phase. Und weil er jetzt das nicht mehr kann, was ein Normaler kann, nämlich bremsen, einhalten, aufhören, wenn er meint, es sei genug, weil er einfach weitermachen muss, wie unter einem Zwang, weil die Bremse gewissermaßen zerbrochen ist, deshalb sprechen wir von einer Krankheit. Und was nun wichtig ist, dieses Bremsvermögen erlangt er sein Leben lang nicht wieder zurück. Ob da 15, 20, 30 Jahre vergangen sind, spielt gar keine Rolle. Wir haben da so ein erschütterndes Beispiel. Einer unserer Patienten hat in jungen Jahren seine Behandlung gemacht, hat dann abstinent gelebt. Wegen dieses Verlustes zur Selbstkontrolle darf er nie wieder einen Tropfen anrühren. Nur dann kann er gesund leben. Zu keiner Zeit und in keiner Form Alkohol. Das sollte man den Alkoholkranken auch leicht machen, indem man sie zum Beispiel bei einer Hochzeit nicht alleine sitzen lässt, bei einem Glas Apfelsaft oder Sprudel, weil es gar nicht so leicht ist, sich da durchzusetzen. Ja, da hatte dieser Mann also dann 30 Jahre lang nichts getrunken, inzwischen geheiratet, Kinder gehabt und am Hochzeitstag seiner jüngsten Tochter kommt die mit einem Glas Sekt auf ihn zu und sagt, Vater, ich habe dich mein Leben lang noch nie trinken sehen. Sei doch so gut und trinke jetzt an diesem Festtag auf mein Wohl dieses Glas Sekt leer. Der Mann hat es getan, nach einigem Zögern, und ist so schwer rückfällig geworden, dass er aus der geschlossenen Anstalt überhaupt nicht wieder herauskam. Der ist also an seinem Rückfall gestorben. Obwohl er nicht aus eigener Veranlassung getrunken hat, sondern nur um den Wunsch seiner Tochter zu erfüllen. Und jetzt sollten wir uns das ein klein bisschen klar machen. wie das zustande kommt. Wir wissen das letztlich wissenschaftlich noch nicht genau, aber der Wiener Professor Hoff hat uns da ein sehr einleuchtendes Erklärungsmodell geliefert. Und es ist, meine ich, für einen Seelsorger wichtig, über solch ein Erklärungsmodell zu verfügen, weil das eine der wichtigsten Fragen ist, die dann erörtert werden. Der Suchtkranke versteht es ja nicht, warum er nie wieder trinken soll. Er kann das zunächst nicht verstehen. Und deshalb ist es wichtig, ihm das auch zu erklären. Nun, im Verlauf dieser Entwicklung vom Erleichterungstrinken zum Verlust der Selbstkontrolle über diese 6, 7, 8 Jahre hinweg passieren zunächst mal 2 Stoffwechselveränderungen. Die erste betrifft die Steigerung der Erleichterungsdosis. Die Erleichterungsdosis war diejenige Menge, die der gebraucht hat, der vorhin erwähnte Mann, um seiner Schwiegermutter freundlich zu begegnen, trotz des Ärgers. Der Staatsanwalt, um seinen Aktenberg anzupacken, trotz seiner Ängste und Hemmungen. Das ist also zunächst eine Flasche Bier, 2 Flaschen Bier. Und dann allmählich muss diese Menge gesteigert werden, 3, 5, 8, 10, 15, 20 Flaschen, um das gleiche Ergebnis zu erreichen. Wir nennen das in der Medizin Steigerung der Dosis zur Erzielung gleichartiger Wirkungen. Kennen Sie von der Medikamenteneinnahme her? Sie nehmen regelmäßig Tabletten, weil Sie Kopfschmerzen haben oder Schlafstörungen und merken, nach einiger Zeit hilft eine nicht mehr, braucht eine 2, dann 3, dann 4, dann 5 und so weiter. Deswegen sollte man sich solche Dinge nicht selbst verordnen, ohne Verordnung durch den Hausarzt, durch Rücksprache mit dem Ihnen bekannten Arzt, sollten Sie sich nicht selber versehen mit solchen Medikamenten. Das ist immer eine gefährliche Geschichte. Und dann ergibt sich im Laufe der Jahre noch eine zweite gegenläufige Stoffwechselveränderung. Das ist die Entstehung einer sogenannten Intoleranz, einer Unverträglichkeit. Das bezieht sich auf die sogenannte Rauschdosis, also auf die Menge, die der Betreffende braucht, bis er betrunken ist. Sagen wir zunächst 20 Flaschen Bier, erwachsener Mann. Wir haben einen Patienten gehabt, der rückfällig geworden ist, der hat mir erzählt, ich habe nach dem 53. Glas oder nach der 53. Flasche Bier wieder aufgehört zu trinken. Also da gibt es Leute, die sehr viel vertragen können. Aber sagen wir mal, 20 Flaschen Bier braucht er ursprünglich, um betrunken zu sein. Und dann verringert er sich im Laufe der Jahre, dass er nach 15, nach 10, nach 8, 6, 5, 4, 3 Flaschen Bier schon betrunken. Und dann kommen Leute zu und sie sagen, ich bin ganz harmloser Fall. Und wir fragen sie dann, wie meinen Sie das? Und dann sagt er, ja, ich habe nur 2 Flaschen Bier getrunken und dann war ich schon betrunken. Das ist zwar bedauerlich, aber Sie werden zugeben müssen, dass 2 Flaschen Bier doch wirklich nicht viel sind. Und dann wissen wir, dass es sich normalerweise nicht um einen besonders harmlosen Fall handelt, sondern um einen Mann, der langjährig Alkohol zu sich genommen hat und der deshalb eben schon nach 2 Flaschen Bier betrunken war. So, nun bitte ich Sie, sich das zu vergegenwärtigen. Ich könnte Ihnen an die Tafel malen, aber das können wir auch so verfolgen. Gegenläufiger Prozess, die Erleichterungsdosis wächst immer mehr an, die Rauschdosis wird immer kleiner, eines Tages sind beide Mengen gleich groß. Was ist jetzt? Jetzt fallen Erleichterungsstadium mit Betrunkensein zusammen. Jetzt muss er sich also betrinken, wenn er sich erleichtern will. Und dann geht der Prozess noch etwas weiter. Die Rauschdosis wird noch ein bisschen kleiner, die Erleichterungsdosis wird noch ein bisschen größer. Und jetzt ist also Rauschdosis kleiner wie Erleichterungsdosis. Was heißt das jetzt? Dass er in dieses Erleichterungsstadium, in sein Paradies überhaupt nicht mehr hereinkommt. Warum? Weil er vorher schon betrunken ist. Ja, und Sie müssen sich ja vor Augen halten, der will sich ja gar nicht betrinken. Das wollte er doch gar nicht. Er ist jemand, werden wir gleich im nächsten Teil merken, der von Hause aus schon immer Schwierigkeiten vermeiden wollte. Der will sich keine Schwierigkeiten und Konflikte mit der Umgebung einhandeln. Hat er doch gar nicht vor. Er wollte dem aus dem Weg gehen. Der Schwiegermutter zum Beispiel. das einfach erledigen, ohne Klärung, ohne Aussprache. Aber mit Betrunkensein handelt man sich Schwierigkeiten ein, da wird es immer komplizierter mit den anderen. Deshalb ist ihm das leid. Aber er hat inzwischen ja gar keine Befähigung mehr, die Konflikte anders zu lösen. Inzwischen hat er alle seine seelischen Fähigkeiten und Voraussetzungen, die Konflikte anders anzupacken, verloren. Und deshalb muss er jetzt auf diesem einmal eingeschlagenen Weg weitergehen. Ja, und nun kommt noch was Drittes dazu. Das ist die Bahnung eines bedingten Reflexes. Nach von Hoff, Sie kennen diesen bedingten Reflex vom Pavlovschen Hund her. Haben Sie irgendwann mal gelernt, wie Sie vielleicht in irgendeiner Ausbildung von Physiologie was gehört haben. Wir haben also die unbedingten Reflexe, das sind die angeborenen, der Lidreflex oder der Patellarreflex, Kniesehnenreflex, wo Ihr Lid einfach sich schließt, wenn dann Fremdkörper in die Gegend kommt. Sie überlegen sich nicht lange, ah, da kommt jetzt ein Staubkorn geflogen und wenn das in meinen Augapfel kommen würde, würde es vielleicht Veranlassung zu langwierigen Entzündungen geben. Deshalb klappe ich jetzt vielleicht lieber vorher mein Augenlid zu. Bis Sie sich das überlegt hätten, wäre das längst schon drin. Also ist es sehr sinnvoll organisiert, automatische Bewegung ohne Einschaltung Ihres Willens. Das tut's einfach. Genauso beim Patellarsehnenreflex. Wenn man da dagegen klopft mit dem Hämmerchen bei der neurologischen Untersuchung, dann geht Ihr Bein einfach vor, ohne dass Sie das vorher überlegen oder Sie treten wollen etwa. Und so ist es nun auch bei diesen erlernten, erworbenen, bedingten Reflexen. Pavlov hat das ursprünglich erstmal erforscht, gerade bei physiologischen Untersuchungen. Er hat einem Hund etwa eine Bratwurst vorgehalten und gemessen, wie viel Speichelfluss dann da zustande kommt. Und nachher hat er diese Versuchsanordnung abgeändert und hat, Sie erinnern sich, statt, das heißt gleichzeitig mit dem Vorhalten der Bratwurst, eine Glocke anschlagen lassen. Und später hat er dann die Bratwurst weggelassen und nur noch die Glocke anschlagen lassen. Und siehe da, was passierte. Es floss genauso viel Speichel wie vorher bei der Bratwurst. Und das ist wieder ein sehr merkwürdiges Phänomen. Warum fließt bei einem Hund Speichel im Mund zusammen, wenn es gar keine Bratwurst gibt, wenn bloß eine Glocke ertönt? Sie können also hier irgendein, weiß nicht, ob es so ein niedliches Wesen von kleinem Dackel hier oder sowas gibt, den untersuchen, wenn hier Sonntagmorgen die Glocken klingen, wird ihm bestimmtes Speichel im Mund nicht zusammenfließen, nicht? Warum sollte er auch? Aber bei dem Pavlovschen Hund ist es geschehen, das sind zwei primär nicht zusammengehörige Dinge aneinander geknüpft worden, nämlich Glockenton und Speichelfluss durch lange Wiederholung. Und so sagt der Professor Hoff, ist das hier auch. Ursprünglich trinkt der Alkoholiker seinen ersten Schluck, um zu seiner Erleichterung zu kommen. Dann erreicht er die Erleichterung nicht mehr, sondern er ist immer betrunken aufgrund des Selbstkontrollverlustes. Dann setzt er das lange Zeit fort und dann wird der erste Schluck, das erste Glas, aneinander gekoppelt an den Rausch, weil das häufig fortgesetzt wird. Und dann wirkt also das erste Glas gewissermaßen als auslösendes Signal, auf das hin der Vorgang durchläuft, bis der Mann betrunken ist. Nun, die Erklärung genügt nicht voll, weil ein Reflex sich auch wieder verliert im Laufe von Jahrzehnten, wenn er nicht mehr trainiert wird. Aber wie gesagt, es ist ein sehr gutes Erklärungsmodell. Auch nach Jahrzehnten, nie wieder kann dieser Alkoholiker trinken. Er muss abstinent leben. Und wenn wir uns jetzt nun kurz fragen, noch, wie reagiert der Betreffende jetzt darauf? Wenn er registriert, ich betrinke mich immer wieder, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Nicht wahr? Bedenken Sie, er hatte seiner Frau versprochen morgens, heute Abend komme ich bestimmt heim, du brauchst keine Sorge zu haben. Und abends sagen die Kollegen, ach, trink mit uns noch halt ein Glas Bier, das ist nicht schlimm, das ist völlig harmlos. Du wirst doch jetzt nicht einfach da kneifen und ein Spielverderber sein. Nun geht er mit und denkt, ja, ich trinke auch bloß ein Glas Bier. Und dann schildern es die Patienten, war das Versprechen an meine Frau ganz weit weggerückt. Und aktuell war für mich nur ein unheimliches Verlangen, wie so ein körperlicher Bedarf. Ich musste einfach weitermachen und ich kam dann in genau demselben Zustand nach Hause wie vorher auch. Trotz aller Versprechungen, die aufrichtig gemeint waren. Wie erklärte sich das jetzt am nächsten Morgen, dass er wieder seine Versprechungen nicht eingehalten hat, dass wieder alle schlimmen Dinge gab, die mit dem Betrunkensein verbunden waren? Und wenn das nicht bloß einmal geschehen ist, sondern 10, 20, 50, 100 Mal, normalerweise müsste er ja was tun. Nun, wenn in unserem Körper irgendwas nicht normal funktioniert, wie wir das sonst gewohnt sind, Sie wachen morgens auf und Sie können Ihren Arm nicht bewegen, was tun Sie? Sie gehen natürlich zu Ihrem Hausarzt und fragen den und sagen, da funktioniert was bei mir nicht. Und Sie erwarten, dass er als kompetenter Sachverständiger Ihnen eine Diagnose stellt und weiterhilft. Und das müsste jetzt der Alkoholiker eigentlich auch tun. Er müsste zu seinem Hausarzt gehen und müsste sagen, tut mir leid, also immer, wenn ich da anfange zu trinken, dann funktioniert das nicht. Dann betrinke ich mich immer, obwohl ich das gar nicht möchte. Was ist denn da los? Aber ich frage Sie, tut er das? Geht er zum Arzt, um zu fragen, was mit ihm los ist? Nein, gewiss nicht. Und warum nicht? Weil er ja die eingangs erwähnte moralisierende Vorstellung der Gesellschaft genauso hat. Er weiß doch auch Bescheid, dass alle anständigen Leute wissen, wann sie aufhören müssen und nur die Unanständigen, die Säufer, die betrinken sich und halten ihre Versprechungen nicht. Nicht, und jetzt stellen Sie sich in seine Situation. Was tut er jetzt da? Jetzt hat er also entweder die Möglichkeit, diese Säuferidentität anzunehmen und sich damit in diese Ecke des verkommenen, geächteten Menschen zu stellen. Oder was ist die Alternative? Wenn er sich sagt, aber ich bin doch gar kein so verkommener, schlechter Mensch, ich bin doch eigentlich ein, wie wir nachher hören werden, gutmütiger, netter Kamerad und hilfsbereit und edel und anständig und ich will doch immer nur das Beste und so. Was passiert jetzt? Die erfahrenen Seelsorger unter Ihnen wissen das. Nun, was nicht sein kann, das nicht sein darf, jetzt kommt es zur sogenannten Schuldprojektion, Jelinek nennt es Erklärungssystem. Das heißt, er sagt sich, wenn schon ich an diesen schrecklichen Zuständen nicht schuld sein kann, dann können es nur die anderen um mich herum, also meine Frau oder mein Chef oder meine Vorgesetzten oder irgendjemand. Nun, am Schluss sind alle schuld, nur einer nicht. Das ist ja selbstens erlaubt, ihm das Ungestörte weitermachen. Und Sie sehen, es handelt sich hier praktisch um ein Selbstwertproblem. Wenn ich dazu ja sage, dass ich Alkoholiker bin, dann ist das verbunden mit einer ganz tiefen Kapitulation, mit einem Zerbruch meines Selbstwerts. Das muss der Seelsorger wissen. Und bevor Sie den Betreffenden nicht befähigen, diese Kapitulation anzunehmen, ist er nicht in der Lage, sie zu vollziehen. Von daher kommt es zu diesem verzweifelten Sich-Wehren der Alkoholiker, zu diesem Lügen, zu diesen Geschichten, diesen Alkoholiker-Stories, diesen Erklärungen, diesen unendlichen Ausreden. Das ist nichts anderes als ein verzweifeltes Sich-Wehren gegenüber dieser Selbstwertvernichtung. Und wenn jemand keinen Selbstwert mehr empfindet, nun, dann kann er nicht mehr leben. Und wir haben natürlich hier vom Evangelium die ausgezeichnete Möglichkeit, dass einer ganz offen seine ganze Schuld auf sich nehmen kann, das heißt, sich zu sich stellen kann und sie auf den legen kann, der allein geeignet ist, Schuld zu tragen. Wir sind es ja nicht. Aber so weit ist er nicht zunächst. Häufig helfen sie ihm, indem sie ihm dieses jenenecksche System, diese Symptomatologie nahebringen und damit deutlich machen, dass er, ohne es zu wissen und zu wollen, in diese Zustände hineingerutscht ist. Und dass sie das gut verstehen und dass für sie deshalb die Tatsache seines Alkoholismus nicht mit moralischer Ächtung verbunden ist. Und dann kann er dazu Ja sagen. Oder mindestens zunächst mal sehr viel eher Ja sagen. Auf jeden Fall müssen sie diese Klippe überwinden. Ja, und jetzt möchte ich zum Schluss dieser Krankheitsdarstellung nur noch ein Symptom nennen, aus der vierten chronischen Phase, das regelmäßige morgendliche Trinken, das für die Umgebung auch wieder weithin als Beweis für die Verkommenheit und dieses moralische Abgesunkensein des Alkoholikers gilt, weil die Umgebung sagt nicht nur, dass er am Abend vorher getrunken hat, jetzt trinkt er am frühen Morgen schon wieder. Nur auch diese Beurteilung ist falsch. In Wirklichkeit ist es so, dass jetzt immer beim Absinken des Blutalkoholspiegels Entziehungssymptome auftreten. Jetzt ist nämlich bei dem zunächst nur seelisch Abhängigen auch eine körperliche Abhängigkeit aufgetreten. Es gibt Abhängigkeitsformen, die sogenannte Gamma-Gruppe, ich will aber nicht näher darauf eingehen. Da ist zunächst eine körperliche Abhängigkeit und jetzt eine seelische kommt später dazu. Aber beim geschilderten Verlauf, sogenannte Gamma-Abhängigkeit, Gamma-Alkoholismus, da ist erst die seelische da und jetzt kommt die körperliche. Und das bedeutet also, immer wenn der Blutalkoholspiegel absinkt, treten Entziehungssymptome auf. Tremor der Hand, Schwitzen, Übelkeit, Erbrechen, psychomotorische Hemmung, kann seine Uhr nicht aufziehen, kann sich nicht rasieren, liegt mit qualvollen Zuständen im Bett und kann eigentlich gar nicht aufstehen. Und jetzt merken Sie, wie teuflisch dieser Alkohol ist, diese Krankheit Alkoholismus. Er merkt, damit es ihm besser geht, muss er erst ein paar Schlucke nehmen. Und dann wird die Hand ruhig, die Übelkeit lässt nach. Er kann aufstehen, kann sich ankleiden. Und deshalb trinkt er jetzt am frühen Morgen. Nicht, weil er sich schon wieder besaufen will. Aber weil er nicht mit seinen qualvollen Zuständen im Bett liegen bleiben will. Deswegen trinkt er. Sie merken, der Alkoholkranke wird von vorne bis hinten immer falsch beurteilt, weil man viel zu wenig weiß über die Dinge. Ja, und dann hat er natürlich diesen Trinkreflex schon in Gang gesetzt und deshalb kommt er auf dem Weg zur Arbeit natürlich gar nicht am Kiosk vorbei oder an der Wirtschaft vorbei. Und da bleibt er dann sitzen, weil er eh merkt, es ist schon zu spät und dann fängt das sogenannte verlängerte Trinken an, weil er jetzt nicht mehr nachdenken kann, was wird, er ist ohnehin im Geschäft schon bedroht worden von Entlassung. Und dann wird er entlassen und die Frau hat schon gedroht mit Scheidung und dann wird er geschieden und dann verliert er die Wohnung und dann kommt er auf die Parkbank. Und dann ist alles aus und dann mag er überhaupt nicht mehr nachdenken, denn er kann nicht mehr nachdenken. Jetzt kann er nur noch draufschütten und weiter trinken. Und da trinkt er unter Umständen 8 Tage lang hintereinander, weil er keinen Ausweg mehr sieht. Und dann schließen sich hier jetzt auch die Selbstmordversuche an, weil er sich jetzt nicht mehr länger einreden kann. Die anderen seien schuld, jetzt muss er merken, ja, ich selber hänge da drin. Und dann bricht das ganze System zusammen. Wir sagen unseren Patienten am Schluss dieser Krankheitsentwicklung, steht entweder der Selbstmord oder die Zerstörung durch den Alkohol oder das Aufhören. Eine vierte Alternative gibt's nicht. Und die Frage ist, welcher Weg gewählt wird. So, bevor wir jetzt weitermachen, würde ich vorschlagen, dass wir ein Lied singen und uns dabei ein bisschen erholen. Ich sagte, wir sollten den Versuch machen, zu verstehen. Und diese jenenecksche Krankheitsentwicklung war der erste Teil dieses Verstehensversuches. Und nun zum zweiten Teil, den sogenannten Persönlichkeitsstrukturen. Wir müssen jetzt fragen, wie kommt es, dass dieser Mensch gerade bei relativ alltäglichen Schwierigkeiten, Sie haben gemerkt, so Besonderes liegt da gar nicht vor in der Regel, zu diesem Suchtmittel greift, auf diese Erleichterung hereinfällt. Nun, nach der Theorie kann da jeder hereinfallen von uns, aber trotzdem ist es eine Hilfe zu sehen, warum eine bestimmte Gruppe von Menschen in besonderer Weise an dieser Stelle gefährdet ist. Diese Persönlichkeitsstrukturen, von denen ich gleich sprechen will, verwendet die moderne Psychotherapie als ihr Leitmodell, mit dessen Hilfe sie Diagnosen stellt und sie ihre therapeutischen Zielsetzungen erarbeitet. Ich glaube, Pastor Wanner hat in seinem Buch Signale aus der Tiefe darüber auch berichtet, deshalb kennt sicher ein Teil von Ihnen das auch von der Bibelschule her. Ich will trotzdem einiges in diese Richtung andeuten, damit auch diejenigen, die davon noch nichts gehört haben, Zugang zu dieser Verstehenshilfe bekommen. Ich meine, dass grundsätzlich für Seelsorger die Kenntnis dieser Dinge eine große Hilfe ist, um besser zu sehen, was läuft da bei meinem Gegenüber. Nicht, da gibt es also diese vier Persönlichkeitsstrukturen des Schizoiden, des Depressiven, des Zwanghaften und des Hysterikers. Dabei handelt es sich nicht um psychiatrische Nomenklatur, sondern um psychotherapeutische. Die Begriffe sind leider zum Verwechseln ähnlich. Aber es handelt sich also nicht um krankhafte Zustände im engeren Sinn, sondern, also mindestens nicht unbedingt, sondern es handelt sich um Begriffe, die die Norm völlig einschließen. Auch wir alle gehören zu diesen Persönlichkeitsstrukturen, haben solch eine Persönlichkeitsstruktur, können uns da irgendwo einordnen und uns und unsere speziellen Gefährdungen viel besser verstehen. Ich würde sagen, das ist eine Seite unseres Geschaffenseins, eine unserer geschöpflichen Seiten, die während der ersten 6 Lebensjahre nach Meinung der Psychotherapie eine wesentliche Prägung erfahren hat, die wir aber alle an uns feststellen können. Und ich meine, dass gerade im seelsorgerlichen Bereich sich von daher sehr vieles verstehen lässt und besser auch anpacken lässt, wenn man die Dinge kennt. Nun, wir finden bei unseren Patienten, das ist nach unseren eigenen Untersuchungen so und nach Fremduntersuchungen, bei den männlichen Alkoholikern 80% mit einer sogenannten depressiven Struktur. Und bei den Frauen 2/3, die eine sogenannte hysterische Struktur haben. Und von dort her kann man also mit bei einem männlichen Alkoholiker schon von vornherein mit bestimmten Gefühlen und Zuständen rechnen. Man kann diese Strukturen verstehen von Grund- oder Leitgefühlen her. Diese depressive Struktur leidet besonders unter Schuldgefühlen, Schamgefühlen, Minderwertigkeitsgefühlen, in der es häufig besonders traurig, nicht unsere Stimmungskurve verläuft im Prinzip bei uns allen zunächst mal so in Schwankungen, mal oben, mal unten, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt und im Laufe des Christseins, langen Jahren, stabilisiert sich das ja unter Umständen, dass die Schwankungen da nicht mehr so groß werden, sondern wir lernen in ihm zu bleiben. Und dann hat es auch Auswirkungen auf unsere Gefühle. Aber bei dem Depressiven geht es von Haus aus schon besonders weit nach unten. Und wenn Sie sich das jetzt nochmal konkret vorstellen, die Amerikaner sagen etwa in einem ihrer berühmten Schlagworte, der Alkoholiker ist ein 3-Jähriger in einem erwachsenen Körper, dann können Sie sich jetzt das sehr schön vorstellen. Der 3-Jährige hat gegenüber den Erwachsenen besonders große Minderwertigkeitsgefühle, schämt sich auch besonders leicht, fühlt sich irgendwie nicht ebenbürtig, sondern immer ein bisschen zu kurz gekommen. Und jetzt könnten Sie gleich fragen, was tut ein Mensch mit solchen Gefühlen? Was macht er? Wie bewältigt er jetzt sein Leben? Was braucht er? Nun, der braucht üblicherweise die anderen oder genauer gesagt die Zuwendung der anderen. Wenn der sich selber schon so mies fühlt, dann fühlt er sich besser, wenn er von den anderen Streicheleinheiten bekommt, nicht? Und er braucht am besten jeden Tag 100 oder 1000 solcher Streicheleinheiten. Das hält nämlich nicht lange vor. Das ist wie beim Fass ohne Boden, das rutscht immer gleich durch. So wie er die einen Streicheleinheiten bekommen hat, braucht er sofort neue. Nun könnten Sie weiter fragen, wie macht man das, dass man ständig Streicheleinheiten kriegt? Oder wie lebt der Mensch, der jetzt so abhängig ist von der Zuwendung der anderen, der die anderen ständig braucht? Nun, da gibt es zwei Grundlebenstechniken. Das werden Sie gleich merken, dass es Beziehungen hat, weit in den Bereich der Norm hinein. Entweder ich mache mich zum Kind der anderen, also was Sie bei vielen Alkoholikern finden, die dann so eine rührende Hilflosigkeit zeigen, kommt gleich bei der Ehe des Alkoholikers drauf, und damit andere Leute in ihrer Umgebung mobilisieren, sie dann auch wie Kinder zu behandeln, etwa die Ehefrau, die dann alles für ihn tut, alles für ihn macht, alles für ihn erledigt, weil er immer in rührender Hilflosigkeit sagt, ich kann das aber nicht so gut, ich bin da so gehemmt, oder das ist für mich so schwierig. Und Sie sehen schon, welchen Typ von Ehefrau dieser Alkoholiker normalerweise haben wird, wer da genau dazu passt. Die große Mutti, sehr fürsorglich, sehr behütend, mit großem Durchsetzungsvermögen. Also das ist die Normalform. Es gibt danach Ausnahmen, jemand, der noch hilfloser ist, wäre selber. Also das Normale, die für ihn die Kastanien aus dem Feuer holt. Sie merken an dieser Stelle, dass auch die Ehe dann ihre ganz bestimmten Hintergründe hat und dass die keineswegs so, wie die Leute meinen, ja nach Zuneigung oder sowas geschlossen wurde, sondern es bestehen untergründige Zusammenhänge normalerweise, wo die beiden sich gegenseitig brauchen, da kommen wir ja morgen dann noch ausführlicher drauf. So, das ist also die eine Möglichkeit, sich Nähe zu verschaffen. Dieser mit Minderwertigkeitsgefühlen ausgestattete Depressive wünscht, die anderen möglichst nahe zu haben. Deshalb ist auch seine größte Angst, können Sie schon erraten, die sogenannte Verlustangst. Wenn die anderen von ihm weggehen würden, ihn verlassen würden, einsam zurücklassen würden, davor hat er panische Ängste und er versucht alles, um zu vermeiden, dass das geschieht. Und was wird dabei dann praktisch aus ihm? Da macht er sich dann zum Sklaven der anderen, indem er von Haus aus schon nicht Nein sagen kann. Denn wenn er Nein sagen würde, den Wünschen der anderen widerstreben würde, dann wären die ja vielleicht böse auf ihn, würden sich von ihm distanzieren. Und deshalb sagt er immer, ja, er nickt immer mit dem Kopf, er ist der geborene Kopfnicker. Da müssen wir nachher gleich noch davon sprechen. Das ist bei gerade den männlichen Alkoholikern so ein sehr verbreitetes Symptom, das nicht Nein sagen können. Und nun die zweite Art und Weise, damit wir selber an dieser Stelle nicht ganz ungeschoren bleiben und Sie merken, wie sehr wir damit drin hängen. Die zweite Art und Weise, sich Nähe zu verschaffen, welche ist das dann? Da mache ich mich nicht den anderen zum Kind, sondern da mache ich die anderen mir zum Kind. Wie kann man das tun? Indem man zum Beispiel einen sozialen Beruf wählt. Also stellen Sie sich vor, eine Krankenschwester, die hat es doch immer in der Regel zu tun mit Leuten, die flach liegen, die sehr hilfsbedürftig sind und die sehr dankbar sind, wenn die Schwester ihnen nahe kommt. Nun, Ärzte, Psychotherapeuten, Psychologen, Sozialarbeiter und ähnliche Leute hängen da genau gleich weit hin in derselben Ecke. Weil so unbewusst die Berufswahl hier stark programmiert ist. Das muss nicht so sein, aber häufig ganz starke Tendenzen. Oder alle anderen, die auf dem sozialen Sektor tätig sind. Und wir finden solche Leute auch sehr häufig in der Gemeinde. Nun, wenn das aufgedeckt wird, finden viele Christen das schockierend und sagen, ja, aber da ist doch meine Berufung zum Beispiel. Nun, ich meine, dass das die Berufung nicht tangieren muss, die kann ganz klar sein. Aber es ist hilfreich, sich solche Dinge aufdecken zu lassen. Wir werden in anderem Zusammenhang noch draufkommen. Jesus sagt beim Sendschreiben Laodicea, ich, Luther übersetzt, ich strafe und züchtige, Sie können auch übersetzt vom Griechischen her, ich überführe und bringe zurecht. Nicht, wo er uns auch aufdeckt, diese geschöpfliche Seite, wer wir sind, von unserem natürlichen Gewordensein her. Und das demütigt uns dann sehr. Mir ist das also sehr demütigend gewesen, wie ich entdeckt habe, dass ich auch an dieser Stelle da drin hänge und es dann nötig habe, irgendwo auch nötig habe, was meine Berufung gar nicht in Frage stellt. Ich fühle mich, ich weiß mich berufen zu Alkoholkranken. Das ist mein Lebensauftrag. Deshalb habe ich meine Praxis verlassen. Ich war da mal niedergelassen irgendwo in der Stadt Esslingen, hatte da eine große Praxis und bin dorthin berufen. Das ist gar kein Zweifel. Und trotzdem ist mir aufgegangen, irgendwann, dass ich das nötig hatte, auch von den Tiefen meiner Seele irgendwo, ich will es mal übertreiben, dankbare Patienten um mich herum zu haben. Das war mir geistlich sehr demütigend. Und ich konnte dann gerade meine Berufung und ihn und das, was er mit mir vorhat, ganz neu aufnehmen, annehmen, akzeptieren. Und glaube nicht, dass diese Demütigung uns schadet in unserem Dienst, wenn er uns das aufdeckt. Und merkt, wenn wir merken, wie viele natürliche Bedürfnisse da mit eingehen. Und wissen Sie, dort wird dann auch unser Selbstmitleid oft ein Stückchen deutlicher. Wenn wir also dann, oder ich würde so sagen, wenn dieser natürliche Zug, dieser depressive Mensch, dann nicht so viel Dankbarkeit erfährt als Krankenschwester oder viel Undankbarkeit erfährt in seinem Dienst, wozu neigt dann der natürliche Mensch? Enttäuscht zu sein und zu resignieren und zu sagen, so springen die mit mir um, nicht? Und das tun die mir alles an und jetzt habe ich mich doch so aufgeopfert und was widerfährt mir jetzt? Und so kennen Sie solche Töne in unserem eigenen Herzen, nicht? Und da wird auf dem Hintergrund dann deutlich, dass wir ja von falschen Voraussetzungen in unserem Gefühl oft ausgehen und dass wir ihn, der das Licht der Welt ist, dort hinein leuchten lassen müssen. Und uns aufdecken lassen müssen, auch da die Tiefen unseres Herzens, um das dann ganz neu annehmen zu können, dass Dank keine Rolle spielt. Weil er unser Dank ist, wenn es darum geht. Und er uns viel mehr ist als sonst irgendwas anderes. Ja, jetzt will ich also kurz den Depressiven da abschließen. Zu seinem Beruf. Wir hatten ein leuchtendes Beispiel, einen Lokomotivführer bei uns. Der sagte, ich war der fleißigste Lokomotivführer meines Direktionsbezirks. Und wir haben ihn dann gefragt, wie er das meine. Sagt er, nun, ich habe an 45 Wochenenden des Jahres Dienst getan. Und 45 Wochenenden von 53 oder 52 ist gewiss, also eine ganze Menge. Nun, herausgekommen ist dann bei näherer Untersuchung, dass er nicht Nein sagen konnte. Alle Vorgesetzten und Kollegen wussten, wenn du frei haben willst oder wenn jemand, der krank geworden ist, ersetzt werden sollte, dann geh nur zu Anton. Anton macht's immer. Der sagt nie Nein. Warum? Nicht, weil er so aufopferungsvoll ist, wie er selber meint. Er meint, ich opfere mich immer für die anderen. Warum? Weil er selber nötig hat, die Streicheleinheiten der anderen. Nicht, das muss ihm mal später aufgehen. Am Anfang geht ihm das nicht auf. Dass es ja zutiefst egozentrisch ist, was er da macht. Er steht eigentlich im Mittelpunkt, während er meint, er sei ein sehr bescheidener, gutmütiger Kamerad, der sein letztes Hemd gibt für die anderen. Das meinen die Alkoholiker. Und deshalb sind sie so böse, dass die Welt dann ihnen das so schlecht vergilt. Und dann müssen die irgendwann draufkommen, dass es ja eine ganz tiefe Selbstsucht ist. Aber das braucht einige Zeit, bis sie das merken. Und wo er nun im Laufe der Jahre gar nicht diese Zuwendung erfahren kann, weil die anderen das gar nicht leisten können, was der erwartet mit seinen Riesenansprüchen, die er hat. Und wo die anderen natürlich im Laufe der Zeit auch merken, naja, der Anton macht es ja auch aus Gutmütigkeit. Der ist gar kein so toller Bursche. Und dann verachten sie ihn ja auch ein Stück weit und nutzen ihn ja tatsächlich aus, was sein Selbstmitleid nur noch mehr anheizt. So geht es ihm im beruflichen Sektor, und Sie können verstehen, warum seine Stimmungskurve immer mehr nach unten sinkt. Und wenn Sie den familiären Sektor nehmen, wie geht's da? Ich sagte vorhin, er heiratet die große Mutti, manchmal auch ein bisschen den Feldwebel. Und im Laufe der Jahre, ich frage die Frauen, warum haben sie eigentlich ihren Mann geheiratet? Die kommen zu uns 8 Tage. Dann sagen die, ja, wenn ich mir recht überlege, wissen Sie, er war so rührend hilflos. Denn das hat mein Herz warm gemacht. Da habe ich gedacht, das ist so ein netter, großer Bub. Und für den sich einzusetzen, das ist aber schön. Möchte ich mein Leben lang da sein. Das wird eine Aufgabe für mich sein. Und dann ist er ein paar Jahre verheiratet. Und wie ist es dann? Sie verwaltet das Geld, sie besorgt eine neue Wohnung und ihm auch das Geschäft. Und sie geht zum Lehrer der Kinder. Sie kann alles, weiß alles, hat alles, tut alles. Und für ihn bleibt nur noch übrig, und Sie sehen, das ist übertrieben, und am Tisch zu sitzen und zu trinken, nicht? Die Kinder haben längst gemerkt, der Vater hat nichts zu melden. Mit dem ist nichts los. Dann ist es übrigens für die Frauen natürlich auch erschreckend zu merken, wenn sie jetzt diese sehen, dass sie so einen 3-jährigen Buben geheiratet haben. Was hätten sie denn dann tun müssen? Kommen wir morgen noch ausführlicher drauf. Dem helfen, ein Mann zu werden, statt ihre Identität dadurch zu gewinnen, dass sie alles für den erledigen. Und das war die falsche Hilfe, die sie auch wieder für sich gebraucht haben. Natürlich haben sie nicht gewusst, dass sie damit was Unrechtes tun. Aber es war nicht richtig, hat ihm nicht weitergeholfen. Und dann entsteht an dieser Stelle die große Gefahr, und da merken Sie auch wieder, wie wenig einseitig die Dinge sind, dass die Frau später gar nicht damit einverstanden ist, dass der abstinent ist. Warum? Weil er ihr damit ihre Identität stiehlt. Also mir hat eine Frau gesagt, mir ist es in vielen Fällen begegnet, wie mein Mann da von der Behandlung zurückkam. Die Behandlung hat eigentlich von daher das Ziel unter anderem einer Nachreifung. Dass er jetzt nicht mehr ein 3-Jähriger ist, sondern nachher einige Reifungsschritte getan hat, seine Dinge selber in die Hand nimmt und in den Beziehungen als reifer Mensch und Christ steht. Das wäre es. Und er sagte, ich habe ihn erlebt, wie er heimkam, stark wie ein Baum. Und dann hat er also plötzlich Geld selber verwaltet. Und er hat sogar gut gemacht. Wir haben einen großen Bausparvertrag, wir können bald bauen. Und dann ist er selber zum Lehrer der Kinder gegangen, hat er sich selber eine neue Stelle besorgt. Und 1,5 Jahre nach seiner Rückkehr hatte ich das Gefühl, ich selber bin überhaupt nichts mehr wert. Ich weiß gar nicht mehr, wozu ich auf der Welt bin. Und für mich hat es dann nur noch geregnet, und von dem Moment an, sehr schöne Schilderung, nicht? Sagte die Frau, war ich kränklich und unpässlich und weinerlich und aggressiv meinem Mann gegenüber. Jetzt trinkt er also nicht mehr und denkt, er kriegt jetzt eine bessere Ehe. Und was findet er vor? Eine viel schlechtere Ehe wie vorher. Und an dieser Stelle haben einige Ehefrauen oder Ehepartner, ist umgekehrt bei den Männern, der Alkoholikerin genauso, die Tendenz manchmal, den zurückzuschieben in den Rückfall. Und dann sind sie einerseits glücklich, wenn der wieder rückfällig wird. Warum? Nun, dann sind sie wieder jemand. Na, können Sie wieder sorgen und fürsorgen und alle Dinge erledigen, dann haben Sie Ihre Identität wieder gewonnen. Und Sie merken, wie schwierig die Dinge sind. Die muss man also bei Licht besehen. Die sind gar nicht so einfach. Wir hatten Deutsch-Amerikaner, und da das in eine Deutsch-Amerikanerin zur Behandlung bei uns, und die hat dann ein paar Jahre abstinent gelebt, kam nach 5 Jahren zurück von Amerika, hat uns besucht und hat dann erzählt, seitdem ich also gesund zu Hause bin, war mein Mann krank und unpässlich. Und er war in der ganzen Zeit nur 2-mal gesund. Einmal, als ich mir den Knöchel gebrochen hatte, kompliziert und flach lag. Und einmal, als ich mir die Beine verbrüht hatte. Und so wie ich flach lag, war der gesund und munter und fröhlich. und sonst die ganze Zeit über kränklich und weinerlich und schwierig. Und Sie merken den Zusammenhang. Der Mann konnte nicht leben. Der hat seine eigenen unreife Zustände mit einer gesunden Frau. Der kann nur leben, richtig leben, wenn die Frau schwach und krank ist. Sonst wird er selber. Und das sind tiefe Zusammenhänge, da dieser Seelsorger gerade auch wieder sehen muss. So, ganz kurz noch ein Wort zu der hysterischen Struktur bei den Frauen. Gekennzeichnet durch die Leidgefühle, Unsicherheit, tiefe Ängste, mangelnde Identität, weiß nicht, wer sie selber ist. Nun, in der Theorie nach entsteht es zwischen dem 4. und 6. Lebensjahr. Und die Amerikaner haben den Film gedreht, die anonymen Alkoholiker, der das schön, sehr schön darstellt, wie sowas entsteht. Und zwar wird da gezeigt, ein junges Mädchen, ein kleines Mädchen, Alter von 5 Jahren, die mit ihrer Mutter zum Kinderball geht,